Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit uns Mittwochabend das Wort Gottes studiert. Vers für Vers marschieren wir langsam, aber stetig. Und durch das Johannesevangelium, wir studieren derzeit das Johannesevangelium. Zwei Kapitel haben wir bereits hinter uns, Kapitel 1 und Kapitel 2. Und heute ist bereits der 11. Teil, okay, also es wird eine lange Geschichte, aber es wird eine lebensverändernde Geschichte. Heute haben wir ein ganz tolles Thema, alle diese Themen. Johannes Evangelium ist einfach gewaltig, ist legendär, das ist das für mich eines der kraftvollsten Bücher in der ganzen Bibel, was nicht viel bedeutet, weil für mich ist alles kraftvoll in der Bibel. Also wenn ich sage, ich habe ein Lieblingsbuch in der Bibel, ist es meistens das, was ich gerade lese. Aber das Johannesevangelium ist wirklich das Buch in der Bibel von allen 66 Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen. Aber es ist genau dieses Buch, das man jedem empfehlen kann, der noch nicht gläubig ist, der noch nicht erkannt hat, wer Jesus ist. Denn das Johannesevangelium wurde geschrieben mit einem einzigen Ziel. Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Es gibt ein einziges Ziel, was Johannes verfolgt mit allem, was er schreibt, mit allen Wundern und Zeichen, von denen er berichtet. Und dieses Ziel lautet, zu beweisen, also nicht nur einen Beweis, sondern Beweise, Mehrzahl, zu bringen, um zu beweisen, wer Jesus ist und dass die Leser des Johannesevangeliums diesem Sohn Gottes glauben und ihm vollkommen vertrauen. Also das ist das Ziel und darum beginnt das Johannes Evangelium mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und so weiter. Und dann, das Wort ist Fleisch geworden. Also es geht darum, wer ist Jesus? Die Identität Jesu zieht sich durch das ganze Evangelium. Das ist das Ziel. Und das Ziel sagt er uns auch, nämlich im Kapitel 20, Vers 31, schreibt Johannes, all diese Wunder, all diese Zeichen wurden aufgeschrieben, damit ihr zum Glauben kommt, damit die Menschen glauben. Also noch einmal, ich fasse zusammen, das Ziel des Johannes-Evangeliums ist ein ganz einziges, nämlich um zu beweisen, wer Jesus ist und dass die Leser an den Sohn Gottes glauben. Heute gehen wir ins Kapitel 3 und diese Passage sollten einige sicherlich schon kennen, die ist sehr, sehr bekannt und in diesem Kapitel findet sich auch der berühmteste Vers der Bibel. Wie lautet der? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, da haben wir das Wort Glauben wieder, sein Ziel ist, dass die Menschen zum Glauben kommen und nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Johannes 3, Vers 16. Ich möchte jetzt die ganze Passage lesen. Wir werden heute, nächstes Mal und ein drittes Mal im Kapitel 3 verbringen. Also damit du ein bisschen weißt, wir werden 3 Wochen lang im Kapitel 3 verbringen. Was ich gerne tue ist, ich gehe auf meinen Computer, auf bibleserver.com und gib das Kapitel ein, das ich gerade studiere, jetzt zum Beispiel Johannes Kapitel 3. Und in der deutschen Sprache gibt es 12 Übersetzungen, Elberfelder, Zürcher Bibel etc., wie sie alle heißen, 12 Übersetzungen. Und da drucke ich mir dieses eine Kapitel in allen 12 Übersetzungen aus. Und dann lese ich es 12-mal durch. Also und dann studiere ich das auch und vergleiche auch und so weiter. Und im Englischen ist es ein bisschen schwieriger, da gibt es Dutzende Übersetzungen. Aber auch da schaue ich mir ein paar an und auch den griechischen Urtext schaue ich mir manchmal genauer an. Aber das ist eine coole Geschichte. Du brauchst nicht alle 12 Übersetzungen ausdrucken. Aber wenn du sagst, okay, deine ein, zwei Lieblingsübersetzungen, die drucke ich mir aus und dann kannst du diese 2 Blätter Papier zusammenheften und mittragen und du hast dieses eine Kapitel mit dir, so mache ich. Und dann, wenn ich irgendwo 5 Minuten Zeit habe, irgendwo sitze oder, keine Ahnung, gerade Luft habe, dann lese ich mir das Kapitel wieder mal durch. Und so habe ich jetzt wirklich, ich habe die letzten 2, 3 Monate die ersten 3 Kapitel, wir sind jetzt im 3. Kapitel, Das erste Kapitel habe ich sicher 50 Mal durchgelesen, das zweite Kapitel vielleicht auch 30, 40 Mal und das dritte Kapitel noch nicht so viel. Jetzt, ich meine jetzt in den letzten 3 Monaten, aber das ist eine gewaltige Sache, wenn man wie eine Kuh auf der Weide das Ganze wiederkäut, ja, wiederkäut, es schluckt wieder raus. ihr wisst, was ich meine, einfach wiederkäuen, das Wort Gottes. Meditieren nennt man das auch. Man nennt darüber nachdenken, nachsinnen, meditieren. Nicht geschwind durchlesen, auch das ist gut. Das Johannesevangelium durchlesen, das dauert 2 Stunden circa, aber dann auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Und heute sind wir im Kapitel 3 und da geht es um eine Begegnung. Und zwar eine Begegnung, eine persönliche Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Und wie du dann lernen wirst im Kapitel 4, hat Jesus wieder eine Begegnung mit einem Menschen, nämlich mit einer samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, okay? Und diese beiden Begegnungen, Nikodemus und Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen, sind ein gewaltiger Kontrast. Der eine ist der höchste religiöse Führer in ganz Israel und die andere ist eine Frau, die mit dem 6. Mann zusammen ist und eine interessante Vergangenheit hat. Und Jesus begegnet ihnen beiden und das ist ganz, ganz cool. Johannes 3, lesen wir mal die ersten 21 Verse und dann gehen wir da Vers für Vers durch. Es war aber einer unter den Pharisäern, sein Name war Nikodemus, einer vom Hohen Rat der Juden. Dieser kam zu ihm in der Nacht und sagte, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus entgegnete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß der Mutter gelangen und geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, bezeugen wir, doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich vom Irdischen zu euch rede und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr da glauben, wenn ich vom Himmlischen zu euch rede? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohn Gottes geglaubt hat. Dies aber ist das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott gewirkt sind. Gewaltige Worte, eine gewaltige Begegnung. Und bevor wir diese Verse auseinandernehmen, möchte ich noch die letzten 3 Verse vom Kapitel 2 vorschieben. Ihr könnt euch erinnern, meine amerikanischen Freunde, die nicht verstehen, dass ich 7 Stunden später bin. Also, wenn ihr erinnern kannst, im letzten Kapitel haben wir die letzten 3 Verse, wo Jesus in Jerusalem war, wo er die den Tempel gereinigt hat. Und dann steht im Vers 23 bis 25, als er aber zum Passafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, er kannte sie alle und brauchte von niemandem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Also wir sehen in diesen drei Versen, dass die Menschen aufgrund von Wunder an Jesus glaubten. Und dann steht aber, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Er kannte sie alle. Und dann geht es im Vers 1 von Kapitel 3 weiter, wenn ihr erinnern könnt. Es war aber einer unter den Pharisäern, sein Name war Nikodemus. Also wir reden immer noch von der gleichen Begebenheit. Das heißt, Nikodemus hat das gesehen, was hier beim Tempel passiert ist. Er hat das miterlebt. Es geht hier nahtlos weiter. Wir müssen eines verstehen, die Bibel wurde nicht, das Johannesevangelium wurde nicht in Kapitel und Verse geschrieben. Die Kapitel und Verse wurden von den Menschen, von den Übersetzern später eingefügt, damit wir die Verse besser finden können. Die Verse sind nicht inspiriert, die Kapitel sind nicht inspiriert. Das Johannesevangelium wurde in einer Wurst geschrieben, wie ein Brief. Du machst auch nicht Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, sondern wie ein Brief, wie eine Geschichte. Und die Kapitel wurden dann später, hunderte Jahre später, erst eingefügt. Das heißt, ich will, dass du siehst, die Geschichte von Nikodemus geht nahtlos über an das, was wir letzte Woche gelernt haben, wo Jesus von Kapernaum nach Jerusalem ging, dort beim Passafest war und dort, wie er das gesehen hat, was da gewuchert und ausgebeutet wurde und wie Gottes Haus zu einer Räuberhöhle gemacht wurde, hat er gesagt. Da wurde er zornig, machte sich Stricke und eine Peitsche und hat diese Leute und das Ganze vertrieben. Okay? Und dann steht eben, das gefällt mir so gut, sie kamen zum Glauben an seinen Namen und Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Wir haben im Vers 23 das Wort, sie kamen zum Glauben, und im Vers 24 haben wir das Wort, Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an. Das Wort Glauben und Vertrauten. Und jetzt habe ich mal angeschaut im griechischen Urtext, weil es mich interessiert hat, und das bedeutet genau, was ich jetzt sage, sie glaubten an ihn, aber er glaubte nicht an sie. Wörtlich. Sie glaubten an ihn, aber er glaubte nicht an sie. Das Wort Glauben, also viele kamen zum Glauben, ist das Wort Episteusan, und das Wort Vertraute ist das Wort Episteuen. Das Einzige, was anders ist, ist die Endung, weil das eine ein Verb ist und das andere ein Hauptwort ist. Also es ist dasselbe Wort. Ein Glaube, also sie glaubten an ihn aufgrund der Wunder, er aber glaubte nicht an sie. Er hat sich nicht auf sie eingelassen, er hat ihnen nicht vertraut. Warum? Weil er die Menschen kannte. Und was ich da ganz klar nochmal betonen möchte, und das geht auch hier hervor, ein Glaube, der rein auf Wunder beruht, ist kein beständiger Glaube. Der Glaube, der auf dem Wort Gottes beruht und auf der Auferstehung Jesu, ist ein beständiger Glaube. Ein Glaube, der nur auf Wunder beruht, kann sogar gefährlich sein, weil Wunder können auch andere Mächte vollbringen oder eventuell vortäuschen. Also das haben wir ja alles schon gesehen. Deswegen ein Glaube, der nur auf Wunder beruht, ist kein beständiger Glaube. Okay, jetzt gehen wir zum Vers 1. Es war aber einer unter den Pharisäern, sein Name war Nikodemus, einer vom Hohen Rat der Juden. Also es geht hier nahtlos weiter, noch einmal. Da vergeht keine Zeit. Die Tempelgeschichte und dann in der Nacht, vielleicht die nächste Nacht oder übernächste Nacht, ist jetzt egal, aber Jesus war noch in Jerusalem, genau auf dieser Reise begegnet ihm dieser Nikodemus. Und Nikodemus war ein bemerkenswerter Mann. Reden wir kurz über den Nikodemus, wer das war. Zuerst steht einmal, er war ein Pharisäer. Ein Pharisäer, das war die religiöse Elite seiner Zeit. Menschen, die Gott und sein Wort wirklich ernst nahmen. Von Josephus wissen wir, dass es zur Zeit Jesu in etwa 6000 Pharisäer gab. Ungefähr 6000 Pharisäer zur Zeit Jesu. Und eine Gruppe, und das wissen wir aus der Geschichte, eine Gruppe, die nach der babylonischen Gefangenschaft entstanden ist. Ihr kennt die Geschichte aus Daniel, wo Nebukadnezar die Juden verschleppt hat, den Tempel zerstört hat und so weiter. Und dann kam durch Nehemia, durch Ezra und Zerubabel, wurde alles wieder aufgebaut. Und die Menschen hatten anscheinend die Botschaft verstanden. Gott hat uns jetzt genug gezüchtigt. Die babylonische Gefangenschaft, die 70 Jahre, war eine Züchtigung Gottes, eine Zurechtweisung. Und die Juden kamen schon langsam drauf, jetzt haben wir es verstanden. Und da entstanden die Pharisäer. Ich will damit sagen, die Pharisäer, das Wort Pharisäer ist heute sehr schlecht belegt. Wenn du jemanden einen Pharisäer nennst, nennst du ihn einen Heuchler, richtig? Aber Pharisäer vom Ursprung her war eine positive Sache. Die haben das Wort Gottes einfach extrem ernst genommen. Die wollten alles richtig machen. Aber wie es immer der Fall ist, oder oft leider der Fall ist, es begann sehr gut, aber es wurde zu einer gesetzlichen, legalistischen Gruppe. Ja? Jesus hat sie immer so gesehen, dass diese Leute gesetzlich waren, dass sie Leute gepeinigt haben mit ihren Beistrichen, I-Punkten und Kreuzchen vom T. Also bei denen die haben alles ausgesiebt und ein Kamel geschluckt, hat Jesus einmal gesagt. Also sie wurden extrem legalistisch, extrem gesetzlich. Aber ich will, dass wir verstehen, die Pharisäer waren von Anfang her nichts Schlechtes, sondern eine Gruppe von Menschen, die einfach Gottes Wort ernst nehmen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt 40 Jahre dabei im Christentum, habe viele wunderbare Christen kennengelernt, habe auch viele Christen kennengelernt, die wunderbar begonnen haben mit der ersten Liebe, wie es im Offenbarung 2, Vers 4 steht. Und mit der Zeit schleicht sich diese Gesetzlichkeit manchmal ein. Ich hoffe bei dir nicht, ich hoffe bei mir nicht, aber ich habe das immer wieder beobachten können, leider, dass es so ist, dass man halt dann versucht, Gott nachzuhelfen und alles perfekt zu machen und unter Druck und diesen Druck auch auf andere Leute ausüben und so weiter. Und diese Gesetzlichkeit ist nicht von Gott, ist nicht von Jesus. Und er würde uns allen sagen, kehrt zurück zu eurer ersten Liebe und produziert die Werke, die aus dieser Liebe hervorgehen. Okay? Also er war ein Pharisäer. In der Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung steht, einer der Obersten der Juden. Hier in der Zürcher Bibel steht, einer vom Hohen Rat der Juden. Aber wie gesagt, einer der Obersten der Juden. Einer vom Hohen Rat der Juden. Dieser Hohe Rat, wo Nikodemus dabei war, war der sogenannte Sanhedrin. Das waren 70 Männer. Frauen haben ja damals nichts gegolten. Aber es waren 70 Männer plus den 71., den Hohenpriester, falls 50-50 war, gab es diese ungerade Stimme, um die Pattstellung aufzuheben sozusagen. Drum waren das 71 im Sanhedrin inklusive dem Hohepriester. Hohepriester gab es nur einen immer, das war der amtierende Hohepriester, aber es gab ehemalige Hohepriester. Und im Hohen Rat war der Hohepriester, der eine, der Oberste. Dann waren die ehemaligen Hohepriester und einige Pharisäer, hohe Pharisäer und hohe Sadduzäer. Die Sadduzäer waren mehr liberal. Die haben zum Beispiel an keine Auferstehung geglaubt oder sowas. Die waren eher weltlich und nicht so geistlich. Die Pharisäer waren geistliche und die Sadduzäer waren eher weltlich religiös. Und in diesem Sanhedrin war der Nikodemus interessanterweise. Dass er gebildet war, ist auch klar. Nikodemus ist ein griechischer Name, Das heißt, kein jüdischer Name, sondern ein griechischer Name. Und das deutet darauf hin, dass er mit der griechischen Kultur vertraut war. Er war natürlich ein Studierter, er war ein ganz hoher. Und der Name Nikodemus bedeutet Sieger aus dem Volk. Wie ich am Sonntag gesagt habe, das Wort Nikodemus, da ist auch das Wort Nike oder Nike, heute tragen wir Nike-Schuhe oder Nike-T-Shirt. Es heißt siegen, überwinden, triumphieren. Also ich bin kein Freund der Firma. Ich glaube, die ist ein bisschen schräg drauf, ja, was sie so tut und denkt, denen die Firma gehört, aber ist ein anderes Thema. Die sind eher sehr, sehr weltbezogen. Aber das Wort Nike kommt aus dem Griechischen und bedeutet siegen oder überwinden. Oder im Römer 8, Vers 37, wir sind mehr als Überwinder. Da haben wir das Wort Nike drinnen, ein wunderbares griechisches Wort. Ich habe einen polnischen Freund, oder Freund kann man nicht sagen, Bekannten, der heißt Nikodem. Das ist ein polnischer Name. Die haben den Namen Nikodem in der polnischen Sprache, heißt auch Nike oder Nike. Also, er war ein Pharisäer. Er war einer der obersten der Juden, das heißt, er war nicht nur einer der 6000, er war einer der 70, ja, vom Sanhedrin. Er war gebildet, er war einflussreich und er hat gerade beobachtet, wie gesagt, was Jesus getan hat. Er fühlte sich hingezogen und ich glaube, es war aufrichtig. Da gibt's oft bei manchen Bibelauslegern, war er aufrichtig, war er nicht aufrichtig, warum kam er in der Nacht und nicht am Tag, werden wir gleich drüber reden. Ich glaube, er war aufrichtig. Im Johannes 7, Vers 50 bis 51, er kommt noch zweimal vor im Johannesevangelium, im Johannes 7 und im Johannes 19. Er kommt im Johannes 3 vor, diese Passage, die wir heute haben. Er kommt im Kapitel 7 vor und er kommt im Kapitel 19 vor. Im Kapitel 7 verteidigt er Jesus, Vers 50 bis 51. Da sagt er, da spricht er auf gegen seine Pharisäerkollegen und sagt, wir können nicht jemanden verurteilen, den wir nicht ordentlich überprüft haben. Das geht nicht. Also das würde unser Gesetz nie tun. Er hat ihn verteidigt. Er war prominent, er war einflussreich und er war reich. Der Mann hatte Geld. Er war reich. Warum weiß ich das? Johannes 19, Vers 39. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal nachts zu ihm gekommen war und brachte eine Mischung aus Myrrhe, Aloe und Aloe mit, etwa 100 Pfund. Bei der Beerdigung Jesu war ein gewisser Josef von Arimathäa, der sein Grab zur Verfügung gestellt hat, das Grab eines Reichen und auch ein geheimer Jesus-Nachfolger vor Angst vor der Juden, weil sie ein bisschen Angst gehabt haben, weil sie prominent waren, weil sie einflussreich waren, dass sie keine Probleme bekommen und so weiter. Und Nikodemus. Und Nikodemus brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe etwa 100 Pfund, um Jesu Leichnam einzubalsamieren, um ihn zu ehren, um ihn einzubalsamieren. Und das war nichts Geringeres, als wie wenn man einen König einbalsamiert hätte. Lesen wir zum Beispiel 2. Chronik 16, Vers 14, wie die Könige damals begraben wurden im Alten Testament. Ich meine, das kommt dem gleich. Jesus war kein Reicher, das wissen wir. Aber er wurde in einem reichen Grab von einem reichen Mann beerdigt und ein anderer Reicher, Nikodemus, kam mit 100 Pfund. Also wenn man 100 Pfund heute nimmt, sind das 45 Kilo. Eine andere Bibelübersetzung sagt 33 Kilo. Also vielleicht ist das eine andere Pfundrechnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war Nikodemus bei der Beerdigung von Jesus, bei der Einbalsamierung war er dabei und hat ihn da die Ehre erwiesen und ihn einbalsamiert. Und das möchte ich ganz klar sagen. Ich glaube, er war aufrichtig und im Vers 2 finden wir heraus, dieser kam zu ihm in der Nacht und sagte, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Von welchen Zeichen redet er? Was er gerade gesehen hat. Niemand kann das tun, was du gerade getan hast. Und Jesus hat ja mehr Zeichen getan, als Johannes aufgeschrieben hat und so weiter. Aber er kam in der Nacht. Warum kam er in der Nacht? Wir werden dann sehen im Johannes Kapitel 4, Jakobsbrunnen, kannst du dich erinnern? Das war um 12 Uhr Mittag. Ja, warum war der um 12 Uhr Mittag beim Jakobsbrunnen? Weil in der Hitze gehen nur die Armen oder eben damals leider die Frauen. Also die nichts gelten, kamen zu Mittag in der Hitze. Die anderen holten am Abend oder in der Früh Wasser, wo es kühler war. Und Jesus begegnete der Frau am Jakobsbrunnen am helllichten Tag um 12 Uhr Mittag. Und diesem Mann, dieser sucht ihn auf und hat ein Gespräch mit ihm mitten in der Nacht. Und da wird viel spekuliert. Und ich will nicht spekulieren, ich gebe euch ein paar Möglichkeiten. Ist das okay? Man kann ja drüber nachdenken einmal. Man muss ja nicht gleich spekulieren, oder? Man muss ja nicht gleich festlegen, richtig? Warum? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt uns nirgendwo, warum er in der Nacht gekommen ist. Sie sagt es uns nicht. Nikodemus kam in der Nacht, weil er Angst hatte. Steht nicht da. Obwohl das die meisten glauben. Die meisten glauben, er hatte Angst, gesehen zu werden. Er hatte Angst, sein Gesicht zu verlieren, weil er so prominent war und Jesus ja abgeschrieben wurde von den Leuten, von den Führenden, von den Juden, von den Pharisäern und von Sanhedrin vor allem und vom Hohepriester. Er kam in der Nacht. Fürchtete er sich? Vielleicht. Vielleicht war er auch sehr beschäftigt. Oder waren untertags, und das war sicher so, einfach zu viele Leute um Jesus herum, um ein ordentliches, ungestörtes Gespräch, ungestörte Zeit mit Jesus zu verbringen. Vor allem die Wahrheit ist einfach, wir wissen es nicht. Unter den Rabbis war es auch üblich, in der Nacht das Wort Gottes zu studieren. Da hatte man ungestörte Zeit. Auch das wissen wir. Aber wenn man darüber nachdenkt, ich liebe es, die Bibel als Film vor mir zu sehen, wie das sich abgespielt haben könnte. Kannst du diese Szene vorstellen? Zwei Rabbis, Jesus von Nazareth und Nikodemus, ein Führer der Juden. Und was sagt dieser Führer der Jude? Jesus, deine Wunder, wir haben sie gesehen, sind beeindruckend. Und es scheint auch so, als wäre Nikodemus freundlich und warm, also nicht irgendwie provozierend oder sarkastisch oder sonst was. Aber er macht gleich einmal den ersten Fehler. Er sagt hier, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Seine Vermutung. Jesus war kein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Jesus ist Gott, der gelehrt hat. Ein bisschen Unterschied. Er ist Gott, der kam und lehrte. Nicht ein Lehrer, der von Gott kam. Er ist Gott und war als Lehrer, unter anderem als Lehrer tätig. Jesus kam, um zu lehren, er lehrte überall, das wissen wir, er predigte, lehrte, heilte und befreite, das wissen wir aus der Schrift. Aber hier müssen wir eines verstehen. Nikodemus hat nicht verstanden noch, dass er der Messias ist. Er hat noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Er hat gewusst, er ist ein Rabbi, der gewaltige Dinge wirkt, die nur durch Gott entstehen oder gewirkt werden können. Aber eines musst du auch wissen. Du musst wissen, Nikodemus glaubt, er ist sowieso dabei. Wenn ihr wisst, was ich meine mit dabei. Es fehlt ihm nichts, er ist eh drinnen. Er ist im Reich Gottes. Also im Kopf von Nikodemus ist kein Zweifel, dass er draußen wäre, außerhalb vom Reich Gottes. Im Gegenteil. Warum? Für einen Juden reichte es, als Jude geboren zu werden. Der Stammbaum. Und er war also ein Nachkomme Abrahams, er war ein Jude, er war beschnitten und noch dazu ein ganz hoher vom Sanhedrin. Mit anderen Worten, ich habe mein Ticket, ich bin dabei. Die Heiden sind draußen, aber wir Juden, Pharisäer, wir sind drinnen. Das war in seinem Kopf, muss man sich vorstellen. Und Jesus antwortete ihm sehr direkt. Eigentlich fast ein bisschen unhöflich, nur da müssen wir auch aufpassen. Wer weiß, wenn man nur ein Skript liest, weiß man nicht, wie es wirklich war. Man sieht die Interaktionen nicht, die Augen, die Bewegung, die Gestik. Wir wissen ja aus der Kommunikation, dass nur 7% die Worte sind. 38% ist die Tonalität und 55% ist, wie man mit dem Körper kommuniziert. Ja? wenn ich sage, das hast du super gemacht. Wer glaubt mir das? Das hast du super gemacht. Aber wenn ich sage, das hast du super gemacht. Ja, hab das Gleiche gesagt, aber die 7% Worte sagen was ganz was anderes. Versteht ihr? Also mein Körper, meine Tonalität sagt was ganz anderes. Drum, ich will das gar nicht wegnehmen vom Text. Der biblische Text ist gewaltig. Wir wissen viel, was da steht. Aber wir wissen nicht, war jetzt Jesus unhöflich zu ihm? Ich glaube nicht. Aber es gibt halt viele Dinge, die wir nicht hundertprozentig wissen. Aber Jesus antwortet ihm direkt. Er sagt im Vers 3, Jesus entgegnete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Hier haben wir die Worte, von oben geboren. Andere Übersetzungen sagen, von Neuem geboren. Hat das diesen Begriff schon mal gehört? Ja, vom Neuen geboren in deiner Bibel. Hier bei mir steht von oben geboren. Was stimmt jetzt? Beides stimmt. Es geht um eine Verwandlung und eine Erneuerung im Geist. In der englischen Bibel steht born again. Born again, was so viel heißt wie wiedergeboren oder erneut geboren. Und das wurde dann leider auch eingedeutscht. Ich sage leider deswegen, ich erkläre es gleich. Von oben geboren und von neuem geboren ist viel, viel richtiger als wiedergeboren. Wer von euch weiß, unter wiedergeboren kann man auch etwas ganz anderes verstehen, was andere Religionen lehren. Wenn man stirbt, kommt man dann zurück in einen neuen Körper, ein anderes Lebewesen. Man wird wiedergeboren, Reinkarnation. Aber das, was Jesus hier sagt, hat mit Reinkarnation wie viel zu tun? Gar nichts. Und darum, Wiedergeburt oder wiedergeboren ist für mich ein Wort, was ich persönlich nicht gebrauche, weil es auch nicht richtig ist. Ich werde euch das jetzt gleich zeigen. Es heißt wörtlich von oben her geboren oder neu geboren. Es ist eine Metapher für eine Erneuerung im Geist, eine Verwandlung. Und das hat Nikodemus wahrscheinlich schockiert. Warum hat ihn das wahrscheinlich schockiert? Naja, er glaubte ja, er ist drinnen. Er dachte sich, es gibt sicher viele in dieser Welt, die so eine Verwandlung brauchen, aber ich sicher nicht. Jude, Pharisäer, Nachkomme Abrahams, Sanhedrin, hoher Rat, ich sicher nicht. Ich bin religiös, ich bin ein Führer, ich bin Jude. Die Heiden brauchen das, aber sicherlich nicht ich. Das dachte er. Und Jesus sagt, alle brauchen das. Neues Leben. Und zwar ein neues Leben, in dem ich regiere. Zurück zu unserem Begriff wiedergeboren oder born again. Es gab da einen Präsidenten in Amerika von unseren älteren Herrschaften, da gehöre ich dazu, können sich da einige noch erinnern, der hieß Jimmy Carter. Jimmy Carter, können Sie sich erinnern? Der lebt immer noch, soweit ich weiß, ist glaube ich 98 oder 99 oder Ende 90 irgendwo ist er. Genau, also weit über 90, schon fast 100, wenn nicht sogar schon 100. Ich glaube, er ist 1924 geboren, wenn ich mich nicht täusche. Jimmy Carter ist nach seiner Präsidentschaft Hobbyprediger immer gewesen, immer Prediger. Ja, lebt immer noch in kleinen Häuschen, fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend und so weiter. Immer noch, glaube ich. Und der hat in den 70er Jahren gesagt, I am a born again Christian. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Viele Prediger hätten sich gewünscht, er hätte das nie gesagt. Weil das machte das Wort wiedergeboren berühmt. In Amerika, in den 70er, 80er Jahren und so weiter. Und bevor jemand sagt, hey, glaubst du nicht an die Wiedergeburt? Ja, ich glaube an das schon, wenn wir das Richtige meinen. Ich glaube nicht an die Reinkarnation, aber ich glaube an von oben geboren zu werden und von neu geboren. Absolut. Ohne dem ist man gar kein Christ. Amen. So. Aber ich habe oft erlebt, seit ich in Österreich bin, ich bin jetzt wieder 30 Jahre da, da frage ich, du, ist er Christ? So meine Frage, ist er Christ? Ist sie Christ? Ja, ich glaube schon, aber nicht wiedergeboren. Wer hat das schon mal gehört? Da stellt sich bei mir alles auf. Hä? Ein nicht wiedergeborener Christ. Es gibt nur eine Version von Christ. Das ist, wie wenn ich sagen würde, ein weißer Schimmel. Also vom Pferd, ja, weiß. Nein, ich sage nur, warum sage ich nur Schimmel? Weil er weiß ist. Warum sage ich nur Christ? Ich würde mich nie als wiedergeborenen Christen bezeichnen. Ich bin Christ. Ich sage nie, der Karl Michael ist ein wiedergeborener Christ. Ich bin Christ. Und ein Christ ist von oben geboren. Ein Christ ist neu geboren. Und wenn du so willst, ein Christ ist wiedergeboren. Born again, wenn man so will. Mir gefällt die Wortwahl nicht so. Mir gefällt oben geboren und neu geboren viel besser, weil es richtiger ist. Aber wenn du bestehst auf den Begriff wiedergeboren, ja, das bin ich. Ich bin von oben, von neuem geboren. Ich bin ein Christ. Ein Christ ist von neuem geboren. Sonst ist er kein Christ. Amen? Logisch. Das heißt, es gibt nur eine Version von Christ. Es gibt nur eine Kategorie. Und durch diese Sache, die da in Amerika entstanden ist, wie gesagt, das war sehr prominent, dieser Präsident. Guter Mann, ein Jesus-Liebhaber, keine Frage. Aber dadurch ist was entstanden und es gibt es in Amerika heute noch. Und unter Freikirchen und Christen in Europa heute noch die Unterscheidung zwischen Christ und wiedergeborener Christ. Wer weiß, was ich meine? Die Unterscheidung gibt's für die Menschen, aber die gibt's nicht. Es gibt keine wiedergeborenen Christen. Es gibt Menschen, Es gibt Menschen, die neu geboren sind und die sind Christen. Aber es gibt keine wiedergeborenen Christen. Okay? Jeder Christ. Pastor, jetzt hast du mir wieder, glaubst du wieder sowas, du glaubst nicht an die Wieder... Come on, ich habe es ganz klar erklärt. Jeder Christ, wenn du an Jesus bist, bist du von Neuem geboren. Jeder Christ ist von oben geboren oder neu geboren. Und neugeboren von oben, gefällt mir noch besser, ich bin neugeboren von oben oder von oben her neu geboren. Haben wir das alle verstanden? Ich glaube, das ist sehr wichtig. 1. Petrus 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat. Hat da jemand in seiner Bibel wiedergeboren stehen? Neu gezeugt. Ist die Elberfelder, oder?
Nein.
Die Schlachter, genau, okay. Neu gezeugt, neu geboren. Es gibt eine Übersetzung, die schreibt hier, er hat uns in seiner Barmherzigkeit wiedergeboren. Hey, wenn wir vom Richtigen reden, habe ich damit kein Problem. Ich will nur die Missverständnisse ausräumen. Verstehen wir das? Und neugeboren, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Das ist das die andere Passage, wo das Wort neugeboren vorkommt. Und Petrus schreibt darüber, Johannes schreibt darüber. Es spricht von einer geistlichen Geburt. Es spricht davon, ein neues Leben zu haben. Das griechische Wort für von oben ist anoten. Anoten, A-N-O-T-H-E-N, und bedeutet von oben her. Also nicht wieder, sondern von oben her, ist die wörtliche Übersetzung. Gehen wir zum Vers 4. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß der Mutter gelangen und geboren werden. Das ist absurd, oder? Was macht hier Nikodemus? Ich glaube, er weiß, dass das, was er sagt, absurd ist und er sagt es trotzdem. Wie soll das sein? Vielleicht auch mit Sarkasmus. Jesus, wie soll ich als alter Mann zurück in den Körper meiner Mutter und neu auf die Welt kommen? Wie soll das möglich sein? Er hat es nicht verstanden und er hat wahrscheinlich es sarkastisch geantwortet. Aber diese zwei Rabbis, Jesus und Nikodemus, also rein weltlich gesehen war Jesus ein Rabbi, sie sprechen miteinander. Und Jesus sagt dem Nikodemus ganz deutlich, das sehen wir dann später, du müsstest verstehen, wovon ich rede. Du müsstest als Oberster der Jude müsstest du verstehen, was ich sage. Und weil auch im Alten Testament ist die Rede von Gottes neuem Bund. Er wird angekündigt. In den Propheten verheißt Gott einen neuen Bund. Und dieser Bund beinhaltet drei Dinge. Das wusste Nikodemus. Erstens die Zusammenführung Israels, die Reinigung und geistliche Transformation von Gottes Volk und die Regentschaft des Messias über Israel und der gesamten Welt. Und Nikodemus glaubte wahrscheinlich, dass die beiden ersten Aspekte bereits erfüllt waren, nämlich die Zusammenführung Israels und die Reinigung und geistliche Transformation von Gottes Volk. Das Einzige, worauf sie gewartet haben, war, dass der Messias endlich kommt. Aber nicht, um als Lamm Gottes zu sterben, sondern um als König zu herrschen. Das glauben wir übrigens auch, aber erst beim zweiten Mal, richtig? Beim ersten Mal kam er als Lamm Gottes. Das heißt, die haben nicht gewartet auf jemanden, der für ihre Sünden bezahlt, die haben gewartet auf einen König, der alles wiederherstellt und das römische Reich und die Knechtschaft des römischen Reiches endlich beseitigt und der Messias wird regieren statt dieser Knechtschaft des römischen Reiches. Verstanden? 5, Vers 5. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Jesus sagt, wir brauchen keine moralische Transformation oder Reformation. Wir brauchen kein Selbsthilfeprogramm. Der Mensch braucht neues Leben. Freunde, das ist immer noch so. Ich bin jemand, der sich interessiert für politische Themen. Ich interessiere mich auch für das, was in der Welt passiert und was wirklich böse Menschen anrichten heutzutage. All das interessiert mich. Aber die Lösung wird sich nur im Messias, im neuen Leben finden. Ja? Wenn der Moslem erkennt, Jesus ist auch für ihn gestorben, das ist die einzige Lösung. Bis dorthin haben wir keinen Frieden. Das heißt, Christen, Moslems, Buddhisten, wie sie alle Menschen müssen verstehen, Jesus ist für die Welt gestorben. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber der Vers, Gott hat die Welt so sehr geliebt, den kennen wir in- und auswendig, richtig? Wie Nikodemus das gehört hat zum ersten Mal, der hat sich gedacht, was ist jetzt los? Das ist nur für die Juden. Das ist die Welt? Nein, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und da hat sie dann wieder das nächste ausgekaut, dem Nikodemus. Wir brauchen keine moralische Reformation, wir brauchen neues Leben. Übrigens, das größte Wunder ist ein transformiertes Leben durch Jesus Christus. Aber reden wir jetzt kurz über aus Wasser und Geist geboren. Habt ihr es gelesen? Wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Greift Jesus hier ein neues Thema auf oder redet er immer noch vom selben? Er redet immer noch vom selben. In der ganzen Geschichte geht es um eine Wahrheit. Du brauchst eine geistliche Transformation. Du brauchst neues Leben. Du musst von oben geboren sein. Du musst neu geboren sein. All diese Begriffe, wie viele Begriffe? Alle diese Begriffe bedeuten dasselbe. Du brauchst eine geistliche Erneuerung. Warum Wasser und Geist? Pater, da sind sich die Theologen nicht einig, aber ich sage euch jetzt die Wahrheit. Nein, Spaß. Ich sage euch jetzt vier Möglichkeiten. Vier Möglichkeiten. Und über die reden wir kurz. Was heißt Wasser und Geist? Aus Wasser und Geist geboren. Aus Geist geboren verstehen wir, aber aus Wasser geboren, Wasser und Geist geboren, lass uns drüber reden. Es gibt vier Hauptauslegungen, vier, wenn du die Kommentare studierst, kommst du auf vier Auslegungen. Auslegung Nummer 1 ist Wassertaufe durch Johannes den Täufer und Taufe im Geist durch Jesus. Also Wassertaufe Johannes, Geisttaufe Jesus. Das ist die erste Auslegung. Warum? Weil alle bisherigen Hinweise auf Wasser, Kapitel 1, Vers 26, Kapitel 1, Vers 31, Kapitel 1, Vers 33, in diesem Evangelium beziehen sich auf den Taufdienst des Johannes. Und sein Taufdienst mit Wasser wird mit der Taufe Jesu mit dem Geist verglichen. Ich taufe mit Wasser Aber der, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Diese Auslegung würde bedeuten, dass Jesus sagt, um ins Reich Gottes zu kommen, braucht es die Wassertaufe des Johannes zur Buße und die Taufe Jesu mit dem Geist. Das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Auslegung. Wir brauchen nicht zurückkehren zur Taufe des Johannes oder einer ähnlichen Taufe, wie Johannes sie machte, damit wir dann neu geboren werden können. Das glaube ich überhaupt nicht. Glauben auch die meisten eh nicht, aber ich habe es nur erwähnt. Zweitens, die zweite Auslegungsmöglichkeit ist, die christliche Wassertaufe, die Taufe des Johannes war eine andere Taufe wie die christliche Wassertaufe heute. Verstehen wir das? Die Taufe des Johannes war, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, und war eine Taufe für das Volk Gottes zur Umkehr. Also sich vorzubereiten auf den Messias. Die christliche Taufe ist die Taufe, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, richtig? Um zu symbolisieren, was in uns stattgefunden hat. Wir sind mit Christus gestorben und begraben und auferstanden. Richtig? So. Die zweite Auslegungsmöglichkeit ist die christliche Wassertaufe und die Erneuerung im Geist. In der Apostelgeschichte 2 steht, Vers 38, Petrus sagte zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die Wassertaufe und ihr bekommt die Gabe des Heiligen Geistes. Aber es gibt ein großes Problem. Das würde bedeuten, jeder, der nicht getauft ist, jeder, der nur glaubt, aber nicht getauft ist, ist nicht gerettet. Das wird auch teilweise gelehrt von manchen, wenigen. Aber es wird gelehrt. Und das ist überhaupt nicht so. Ich gebe euch zwei Beweise. Beweis Nummer eins, einer der Räuber am Kreuz. Jesus war am Kreuz, links und rechts zwei Verbrecher. Einer flucht ihn, beide fluchen, dann hört einer auf zum Fluchen. Der eine flucht weiter, der andere sagt, boah, das ist der Sohn Gottes, bitte denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, tut mir sehr leid. Du hast keine Möglichkeit zur Wassertaufe mehr, sorry. Nein. Sondern noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Punkt. Unvorstellbar für uns, dass Jesus einem Schwerverbrecher am Kreuz in letzter Sekunde versprechen kann, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist unsere Botschaft. Der Glaube alleine hat ihn gerettet. Amen. Aber noch ein stärkeres Argument ist 1. Korinther 1, Vers 17, wo Paulus schreibt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Lesen wir das nochmal gemeinsam, das ist ein guter Vers. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Natürlich, die nicht aus der Schachtel denken können, sagen, der Paulus hat ja gar nicht getauft. Doch, natürlich hat er getauft, ich taufe auch. Aber es ist nicht, wenn wir ab morgen nicht mehr taufen könnten, weil es kein Wasser mehr gibt oder kein Taufbecken, geht die Welt nicht unter. Der Glaube alleine zählt. Amen. Schau, ich kann ein guter Ehemann sein ohne Ehering. Gibt's. Ich kenne ein paar, die können keinen tragen, aus welchem Grund, oder wollen keinen tragen, keine Ahnung. Sind aber vielleicht gute Ehemänner. Es gibt aber auch schlechte Ehemänner mit Ehering, richtig? Der Ehering ist das Symbol der Ehe. Die Taufe ist das Symbol des Glaubens. So wie das Abendmahl das Symbol des Glaubens ist. Haben die gleiche Message. Abendmahl und Taufe haben die gleiche Botschaft. Ja, Christus ist für uns gestorben, begraben und auferstanden und wir denken an das, was er getan hat. Die Taufe passiert einmal, das Abendmahl passiert oft. Aber ich kann auch das Abendmahl nehmen als schlechter Christ. Und ich kann einen Ehering tragen als schlechter Ehemann. Aber wie oft ich das Abendmahl feiere, bedeutet nicht, ob ich gerettet bin oder nicht. Und wenn ich das Abendmahl nie feiere, bin ich auch gerettet. Es ist der Glaube, der uns rettet. Nicht ein Ritual oder eine Feier. Aber mag ich das Abendmahl? Ich mag es sehr. Gerade am Sonntag war es wieder so schön, finde ich. Ja, und wir machen das nicht jeden Sonntag. Wir machen es so unregelmäßig oft, aber immer öfter. Früher haben wir es einmal im Monat gemacht. Jetzt machen wir es, glaube ich, schon öfter. Alle zwei, drei Wochen. Aber auf jeden Fall, natürlich hat Paulus auch getauft, aber die Taufe war nicht das Ausschlaggebende zur Rettung. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Aber es gibt Ausleger, die sagen, okay, du musst im Wasser geboren und im Geist geboren sein. Das eine ist die Wassertaufe, der andere ist die neue Geburt im Inneren. Also ich sehe das, das ist nicht so. Denn die Taufe war am Kreuz beim Räuber nicht das Thema und die Taufe war beim Paulus nicht das Hauptthema, sondern der Glaube alleine. Amen. Die neue Geburt alleine, die Transformation alleine. Gehen wir zur dritten Auslegungsmöglichkeit. Ihr habt 4 Auslegungsmöglichkeiten und ihr merkt schon, wir nähern uns der Wahrheit. Also das erste war es nicht, das zweite war es auch nicht, das dritte, na, da könnte man jetzt schon diskutieren beim dritten. Die dritte Variante ist das, was ich früher geglaubt habe. Ich habe das lange geglaubt, was ich euch jetzt sage. Nämlich natürliche Geburt, geistliche Erneuerung. Natürlich im Wasser geboren, natürliche Geburt. Schon mal gehört von Fruchtwasser? Fruchtwasser? Ich war bei den 6 Geburten meiner Frau dabei und ein paar Mal ist das Fruchtwasser gebrochen und da kommt dann bald ein Baby. Ja, das ist so. Fruchtwasser, also Wasser geboren und Geist geboren. Also die natürliche Geburt und die geistliche Erneuerung. Aus Wasser geboren zu sein, in dieser Auslegung, ist eine Metapher für die natürliche Geburt des Menschen, wobei Wasser entweder auf Fruchtwasser oder auf Samen anspielt. Gibt es auch Menschen, die legen das mit Samen aus, nicht mit dem Fruchtwasser. Jesus sagte, dass man, um in das Königreich Gottes einzutreten, sowohl geistlich als auch körperlich geboren sein muss. Sowohl durch den Geist als auch durch Wasser. Diese Ansicht wird durch die Tatsache gestützt, dass Jesus im Kapitel 3, Vers 6 die Geburt aus dem Fleisch, physische Geburt, und die Geburt aus dem Geist, geistige Erneuerung gegenüberstellt. Fleisch und Geist. Ich glaube, diese Auslegung könnte stimmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob denen damals schon, ob der Nikodemus von Fruchtwasser Bescheid wusste oder ob man damals so gesprochen hat. Wir müssen auch wieder Kontext sehen und die Zeit damals. Also ich glaube eher nicht, obwohl möglich. Aber gehen wir zum vierten. Das ist das, was ich glaube. Viertens. Jesus spricht nur von der geistlichen Regeneration, dargestellt mit einer doppelten Metapher. Eine doppelte Metapher. Sieh, an anderen Stellen dieses Evangeliums fungiert Wasser als Metapher für den Geist. Heute haben wir es gesungen. Herr, gieße Ströme lebendigen Wasser. Von welchem Wasser reden wir da? Vom Geist. In dem Lied, was wir heute gesungen haben, ist das Wasser eine Metapher für den Geist. Also ich glaube, er sagt, du musst im Wasser und im Geist geboren werden. Das bedeutet beides dasselbe. Und das glauben auch die meisten Ausleger, die ich gelesen habe. Und im Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus auf dem Fest, auf dem Laubhüttenfest, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Wasser dort redet nicht von der Taufe, nicht vom Fruchtwasser, nicht von Taufen, Johannes Taufe, sondern vom Geist. Ströme lebendigen Wassers. Drum glaube ich, dass im Wasser geboren und im Geist geboren dasselbe bedeutet. Es ist nur doppelt. Hey, du musst im Wasser und im Geist geboren werden. Das ist, was ich glaube. Ja? Und ich kenne noch jemand, der glaubt, dass das Dritte mit dem Fruchtwasser und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, beides irgendwie zusammen stimmen könnten. Dass beides gemeint ist. Ja, aber wie auch immer. Ich zeige euch, und mit wem hat Jesus geredet hier? Mit einem Kenner des Tanachs. Tanachs ist das Alte Testament, also die hebräische Bibel. Damals gab es kein Altes Testament, es war die hebräische Bibel, sind die gleichen Bücher wie heute, aber es war der Tanach. Ja? Und der kannte diesen Tanach. Im Hesekiel 36, also im Tanach, im Alten Testament, schau, was da steht. Da wird der neue Bund prophezeit. dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen. Lest ihr das? Da werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Freunde, da kann nicht von diesem Wasser die Rede sein. Also vom physischen Wasser. Das muss eine geistliche Bedeutung haben, glaubst nicht? Im Epheser 5, Vers 26 steht, wir sind gereinigt im Wasserbad seines Wortes. Das ist auch eine Metapher. Das Wort Gottes ist wie Wasser und reinigt uns. Also dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr in meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. All das, was wir hier lesen, hat mit geistlicher Erneuerung zu tun. Das Wasser, also gereinigt mit dem Wasser, neues Herz, neuer Geist und so weiter. All das hat zu tun mit einer Wahrheit. Nicht mit physischem Wasser, sondern mit einer geistlichen Reinwaschung. Amen. So, ich glaube also, dass das, also die ersten zwei wären für mich problematisch, dass man Wasser getauft sein muss, um errettet zu sein. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil Wasser rettet uns nicht. Amen. Und dass man zurückgehen muss zu einer Johannestaufe, macht auch keinen Sinn. Das mit dem Fruchtwasser macht ein bisschen einen Sinn. Ja, die Welt, die irdische Geburt und die geistliche Geburt. Der Karl Michael wurde geboren vor 53 Jahren im Fleisch, durch das Fruchtwasser und dann eben 12 Jahre später mit 12 oder 13 im Geist. Ja, das ist plausibel. Aber die beste Auslegung, glaube ich, ist, dass im Geist geboren und also im Wasser geboren und im Geist geboren dasselbe bedeutet. Wir werden im Geiste gereinigt durch das Wasser des Geistes und das Wasser des Wortes und neu gemacht durch Jesus. Weil es geht um eine Wahrheit, die Nikodemus verstehen muss. Du musst von oben her geboren sein. Okay? Gut. Ich lese dazu den Tyndale New Testament Commentary. Ich habe ihn auf Deutsch übersetzt. Da steht Tyndale New Testament Commentary. Genau zu dieser Wahrheit. Der Ausdruck Wasser und der Geist ist eine Redewendung, bei der zwei verschiedene Worte, Wasser und Geist, zur Bezeichnung einer Sache verwendet werden, was durch die Tatsache nahegelegt wird, dass sowohl Wasser als auch Geist untrennbar miteinander verbunden sind und von derselben Präposition beherrscht werden. Im Griechischen ex hydatos kai pneumatos. Pneuma ist der Geist. Oder der Wind, ist das gleiche Wort. Und Hydatos ist das Wasser. Da hat man das Wort Hydrant her, glaube ich. Hydatos. Ex Hydatos kai Pneumatos. Also aus Wasser und Geist. Also buchstäblich aus Wasser und Geist. Reingewaschen und erneuert durch das Wasser des Geistes, das Wasser Gottes und den Geist Gottes. Also, ich fasse zusammen. Von oben geboren, neu geboren, aus dem Geist geboren, aus Wasser geboren. Noch einmal, von oben geboren, neu geboren, aus dem Geist geboren, aus Wasser geboren, sprechen alle von derselben einen Sache. Du musst geistlich erneuert werden. Richtig? Geistlich erneuert werden. Im 1. Petrus 1, Vers 23 steht, denn ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. Das Wort. Wir sind geboren unvergänglich durch das Wort des lebendigen Gottes. Wer ist das Wort? Jesus. Und im Epheser 5, wir sind reingewaschen durch das Wasserbad seines Wortes. Im Vers 6 steht, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Nikodemus war das Aushängeschild, was das religiöse Judentum betrifft. Und wir setzen hier nächstes Mal fort und beginnen damit, den Saulus Paulus von Tarsus zu vergleichen mit dem Nikodemus. Der saß im gleichen Boot. Pharisäer, Jude. Lesen wir die Passage zum Abschluss vielleicht noch. Aber Paulus wurde verwandelt. Wie weit Nikodemus verwandelt wurde, wissen wir nicht genau. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er ein Jesus-Nachfolger wurde. Aber Paulus, der identisch im gleichen Boot saß, also aus dem gleichen Material geformt sozusagen, aus dem gleichen Holz geschnitzt, wurde verwandelt. Und Paulus erkannte eines Tages, ich kann meiner Herkunft nicht mehr vertrauen. Ich kann meiner Position nicht mehr vertrauen. Ich kann meinem Stammbaum nicht mehr vertrauen. Ich kann, nur weil ich ein Pharisäer bin und beschnitten bin, dem kann ich nicht mehr vertrauen. Ich brauche mehr. Philipper 3, Vers 4 bis 7. Natürlich könnte ich mich auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich 8 Tage alt war. Also wie ein perfekter Jude. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Wie 1:1 Nikodemus. Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Jetzt kommt Vers 7. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Jesus zeigte ihm klar und deutlich, du bist nicht gut genug. Deine Position ist nicht ausreichend. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Nikodemus, alle haben gesündigt. Nikodemus, du hast gesündigt. Das ist die schlechte Nachricht. Nächste Woche kommt die gute Nachricht. Wer weiß, man muss die schlechte Nachricht kennen, damit man die gute Nachricht haben kann. Du musst wissen, dass du ein Sünder bist, damit du sein ewiges Leben, seine neue Geburt haben kannst. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre, wir sind so dankbar für dein heiliges Wort, die Bibel, wir danken dir für das Johannesevangelium, wir danken dir für die Wahrheiten, die wir heute erkennen durften. Und unterm Strich ist es ganz einfach, es geht um eine einzige Wahrheit, es geht nur um eine Wahrheit. Wir müssen im Herzen, im Geist transformiert werden. Und das bedeutet von oben geboren, neu geboren, aus Wasser geboren, aus dem Geist geboren. Wir müssen reingewaschen werden durch das Blut des Lammes. Wir müssen vertrauen auf deine Auferstehung. Und das ist, was uns neu macht. Das ist die neue Geburt, der Glaube an dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Nur um diese Wahrheit geht es. Und dafür danken wir dir für Erkenntnis. Ich kann das heute natürlich nicht so stehen lassen, ohne mich noch zu euch zu Hause oder unterwegs zu richten. Es sind so viele dabei heute wieder. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht neu geboren bist, wenn du nicht von oben her geboren bist, wenn du nicht gewaschen wurdest durch das Wasser des Geistes, das Wasser des Wortes, durch das Blut des Lammes, erneuert worden bist im Geist. Dir nutzt keine Religion was, dir nutzt keine Moral was, keine Ethik was, keine Werte was. Die machen dich vielleicht zu einem besseren Menschen wie wer anderer. Aber Gott lässt dich nicht vergleichen mit wem anderen. Es gibt nur einen Vergleich und das ist Gott selbst. Er ist perfekt und wir sind es alle nicht. Wir sind Sünder. Er ist der Allmächtige, er liebt uns so sehr, er sandte Jesus. Und darum möchte ich heute am Mittwoch was tun, was ich am Mittwoch normal nie tue, nämlich dir kurz ein Gebet ans Herz legen, bete es, wo du bist. Jesus, ich danke dir, dass du für mich und meine Sünden gestorben bist. Du bist das Lamm Gottes, du bist für mich geopfert worden am Kreuz. ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Jesus, du hast versprochen, dieser Retter der Welt zu sein. Ich bin jemand, der diese Rettung braucht und ich nehme sie jetzt in Anspruch und ich glaube von ganzem Herzen, dass du auch für meine Sünden gestorben bist und ich glaube, dass du begraben wurdest und am dritten Tage auferstanden bist. Verzeih mir, mach mich neu. Du bist mein Herr, mein Gott, mein Erlöser. Amen.